12 Cast. Über Marken, Medien und die Menschen dahinter.
Servus und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge vom 12cast. Ich bin Benny Meyeron und in Folge 21 saßen wir nicht im Podcast-Studio, sondern in einer Fußballkabine beim MTV München. Und das hat einen guten Grund, denn wir sprechen über Marke im Fußball. Genauer gesagt über die Marke des DFB. Zu Gast sind heute zwei Menschen, die sich aus ganz unterschiedlichen Perspektiven mit Marken beschäftigen. Zum einen Holger, der beim DFB seit vielen Jahren das Thema Marke verantwortet und den aktuellen Markenprozess maßgeblich mitgestaltet hat. Und auf der anderen Seite Julia, Markenexpertin und Strategin der Serviceplan Group, die sich tagtäglich mit der Frage beschäftigt, wie Organisationen ihre Marke glaubwürdig in die Zukunft führen. Gemeinsam haben wir unter anderem darüber gesprochen, warum der DFB mehr braucht als nur ein neues Logo, wie ein Markenprozess in einer Organisation funktioniert, die gleichzeitig Verband, Konzern und emotionales Kulturgut ist und warum Markenarbeit manchmal auch bedeutet, mutige Entscheidungen zu treffen. Also rein in die Kabine und rein in das Gespräch über Marke, Haltung und die Zukunft des Fußballs. Let's go! Julia, Holger, schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen im 12cast.
Ja, vielen, vielen Dank. Schön, dass ich da sein darf. Zum zweiten Mal jetzt schon.
Korrekt.
Und ich freue mich, in dieser krassen Location zu sein. Aber da kann bestimmt Holger gleich noch mehr dazu erzählen.
Ja, hallo Julia, hallo Benny. Vielen Dank, dass auch ich jetzt bei euch zu Gast sein darf. Und wir sind hier beim MTV München, weil wir ja über den DFB Amateurfußball sprechen und da wollte ich euch ein authentisches Gefühl geben, wie der Fußball sich an der Basis anfühlt.
Ist auf jeden Fall ein multisensorisches Erlebnis hier, das kann ich nur sagen. Es riecht, es sieht interessant aus und alles das hier drumherum beim Podcast schon auch interessant.
Marke triggert ja auch alle Sinne.
Ja, ist richtig.
Und die Location, die triggert mein Knie, weil ich bin ja einer von den vielen Menschen, die gesagt hätten, wenn mein Knie mitgespielt hätte, dann würde ich Profifußballer sein und nicht jetzt Podcast-Host bei Serviceplan, ja, letztendlich. Deswegen, ich fühle mich hier super wohl. Ich bin hier aufgewachsen in einer Fußballkabine und jetzt sitze ich hier und mache Podcast in einer Fußballkabine. Also vielen Dank, Holger, für die Organisation. Echt spitze, es riecht toll. Was sind eure Assoziationen, Julia? Was war dein erster Eindruck, als du hier reingekommen bist?
Also, um ehrlich zu sein, mein erster Eindruck war wirklich krass. Krass einfach, wie viel Herzblut und Schweiß und wahrscheinlich auch Tränen hier drin stecken. Das merkt man dem Raum an. Und ich bin noch nicht ganz fertig mit meiner Analyse. Also, hier ist so viel zu entdecken. Von
Machen
Bällen
wir während
über
der Folge.
Schuhen. Ja. Also, toll. Ich freue mich und höre mal gleich, was Holger dazu zu sagen hat.
Ihr fühlt sich an, wie nach Hause kommen.
Oh, echt?
Ist, ja, ich bin ja auch Dorfkind, ich bin auch in Kabinen groß geworden. Von daher ist es immer, wenn man hier reinmarschieren darf, so ein bisschen Zugehörigkeit, Heimatgefühl.
Cool. Ja, und ich kann sagen, die Podcast-Hörerinnen und Hörer kriegen sie erstmal auf die Ohren. Letztendlich schaut auf unseren Instagram-Kanal vorbei, da werdet ihr nämlich auch Outtakes sehen und dann die ehrliche Kabine dann letztendlich auch verfolgen können mit uns. Aber ihr habt schon gesagt, es soll authentisch heute sein. Ja, wir sprechen über das Thema Marke, ja, auch am Beispiel des DFB, Holger. Wann war dir klar, Holger, dass der DFB mehr braucht als nur ein neues Logo?
Schwierige Frage zum Start. Wobei, ich habe jetzt auch schon 20 Jahre auf dem Buckel, darf 10 Jahre das Thema Marke verantworten beim DFB. Und in den 10 Jahren bekommt man sehr viele Erwartungen, Anforderungen intern, extern mit und hat ein Gefühl dafür, wie komplex und facettenreich unser Portfolio eigentlich ist. Und dann kriegt man schon sehr schnell so den Clou, boah, wenn wir mal ein Rebranding machen, dann muss das Logo was Aussagekräftiges haben, aber da braucht man noch ein bisschen mehr dahinter.
Ihr habt es im November 2025 gelauncht, die neue Marke, aber das braucht ja sehr viel Zeit. Gab es so einen Moment, wo ihr gesagt habt, boah, wir müssen jetzt was machen? War es die WM in Katar oder sonst das, so um da schon mal drauf einzugehen?
Das ist ein Baustein gewesen, ist aber nicht der Auslöser. Der Auslöser ist letztlich die Anforderungen, Erwartungen, die wir gesammelt haben. Und irgendwann ist es halt so groß, dass man sagt, okay, ich muss mir das jetzt mal wirklich ganz genau anschauen. Ja. Und dann haben wir ja mit dem Jubiläum 125 Jahre so einen Fixpunkt gehabt. Also wenn du etwas machen möchtest, dann bietet dann sich da das natürlich auch an.
Ja. Julia, was war dein erster Gedanke, als du vom neuen Markenauftritt, von dem Prozess vom DFB gehört hast oder es auch letztendlich dann gesehen hast als Markenexpertin?
Also mein erster Gedanke war, und dann habe ich gedacht, mutig. Warum? Weil ich dachte, ihr nehmt schon so ein bisschen von der Tradition der Marke mit. Also jetzt allein im Erscheinungsbild. Also ich habe erst relativ spät auch erfahren, was da alles dort dahinter steckt. Also die Geschichte, die Gründe auch, was ihr letztendlich auch damit verfolgt, jetzt im Erscheinungsbild anders aufzutreten. Das ist toll, aber das erschloss mich nicht sozusagen im ersten Moment. Auch wenn man die Pressemitteilung und so weiter gelesen hatte. Aber ich dachte, mutig und eigentlich die richtige Richtung. Also mir gefällt sehr gut, das kann ich sagen. Aber ich
Dankeschön.
Kann mir, ja, bitteschön. Auch an die Designer natürlich. Das war bestimmt ein harter Prozess, da wirst du bestimmt gleich drauf eingehen. Und ich kann mir einfach vorstellen, dass es auch sehr viel Kritik kam. Von den Fußballtrainern, die wir ja haben, weiß nicht, 80 Millionen oder wie viel sind das in Deutschland? Also alle, die es besser wissen. Von daher, ich bin gespannt, was du dazu zu sagen hast.
War es für dich mutig, jetzt aus Markenperspektive des DFB?
Sinnig war es vor allen Dingen. Also wir haben ja tatsächlich versucht, diese Entscheidung jetzt evident basiert zu machen. Alle, die mit Marke arbeiten, haben sich ja sehr frühzeitig von Geschmack entfernt und subjektiver Wahrnehmung, sondern wir haben versucht, das tatsächlich herzuleiten und sind da in einen sehr, sehr tiefen Prozess eingestiegen mit qualitativen Interviews, mit quantitativen Daten etc., wohin die Reise gehen soll. Und am Ende war für uns das Ergebnis quasi das Ergebnis einer Gleichung aus den Erwartungen, Anforderungen, die wir aus persönlichen Gesprächen gezogen haben, aber eben auch aus Kennzahlen, die wir aus Studien gezogen haben, wofür der DFB stehen soll, ja, nein. Von daher zunächst sinnig und dann gerne auch mutig, ja, und innovativ.
Auf jeden Fall.
Ja, es hat ja auch was mit Wandel zu tun, in dem wir uns aktuell befinden. Und Julia, du hast ja mit sehr vielen Marken, Organisationen zu tun. Siehst du bei anderen großen Organisationen ähnliche Bewegungen jetzt, so sich dem Wandel irgendwie anzupassen? Oder ist jetzt der DFB für dich so ein Sonderfall, die das noch mutiger angegangen sind? Oder sagst du, das ist sogar so woke, da so ein bisschen den Wandel auch mit der Marke mitzugehen?
Also woke würde ich es nicht nennen. Ich finde es auch hier richtig oder sinnig, wie du gerade gesagt hast. Und zwar warum? Nicht alleine durch AI, sondern durch viele andere geopolitische Unsicherheiten, durch andere Themen, die tatsächlich hier die Gesellschaft und auch Unternehmen ins Wanken bringen, ist es so, dass Unternehmen sich neu aufstellen müssen. Jetzt ist der DFB natürlich nochmal eine ganz besondere Organisation, aber was wir feststellen, egal in welche Branche man schaut, überall ist jetzt der Wandel angesagt. Bei einigen früher, bei anderen später. Und da ist Gott sei Dank bei mehr Menschen und Entscheidern auch das Thema Marke weiter oben auf der Agenda. Das ist das erste Mal seit vielen, vielen Jahren, wo man immer gesagt hat, ach, Marke ist viel zu teuer, dauert zu lange, bringt überhaupt nichts. Und das ist schön. Gerade in so, wenn man jetzt in die deutsche Industrie schaut, Automobilbranche, wow, da muss ich einiges tun. Und da ist auch das Thema Marke natürlich gefordert.
Ja, und beim Thema Marke reden ja auch immer ganz viele dann auch vom Purpose. Ja, Holger, das hast du auch im Vorgespräch sehr häufig gesagt, dass das für euch auch wichtig ist. Aber ich habe immer so das Gefühl, so aus meiner Perspektive, viele sagen das, wenige leben das dann auch letztendlich in ihrer Marke. Und Julia, dann nochmal an dich. Was unterscheidet aus deiner Sicht ernst gemeinter Markenarbeit von reiner Behauptung?
Oder Greenwashing.
Oder
das kannst
das.
Du auch gerne so nennen.
Nein, um Gottes Willen.
Niemals. Nein, also man merkt es. Warum? Worum geht's bei der Marke? Eine Markenarbeit, und da bin ich gespannt, ob du da zustimmst, aber für mich ist Marke auch so ein bisschen das Zielbild, was man erreichen möchte. Dafür will ich stehen. Und das heißt, wenn ich das nur sage, aber nicht in die Experience bringe draußen, für die Kunden, für die Nutzer, für was auch immer und mich auch nicht dementsprechend verhalte, wird es eben wirklich nur zu einem Label. Mhm. Und das ist das, was ich niemandem empfehlen würde, weil spätestens im Kontaktpunkt mit der Marke, mit den Produkten, mit was auch immer, mit den Menschen da draußen im Servicebereich, wenn wir jetzt eben auch über andere Unternehmen sprechen, dann kann das eher zu Frustration führen und mangelnde Glaubwürdigkeit ist da das Schlechteste, was man haben kann. Sprich, Purpose sollte wirklich der Purpose sein. Wo, was, wofür gibt es mich? Was möchte ich erreichen? Und wofür sollte ich eigentlich stehen? Und dann aber auch die Konsequenz zu haben, das durchzuziehen. Mhm. Das ist für mich ganz wichtig.
Holger, was kannst du zum Thema Purpose und dem DFB sagen?
Also zunächst mal absolute Zustimmung. Marke sollte kein Selbstzweck sein, sondern eigentlich helfen, den Purpose, den ein Unternehmen für sich definiert hat, bestmöglich zu transportieren, und zwar über alle Sinne. Und was uns angeht, war das immer ein Thema, was mitgeschwungen ist, als wir die Marke entwickelt haben. Und kommen wir vielleicht ja später nochmal drauf, wie wichtig es ist, Marke ein Stück weit auch als eine Art Schienenspieler zu verstehen. Also wir sind diejenigen, die eigentlich alle anderen auf dem Platz stärker machen können, wenn sie Marke richtig nutzen. Deswegen ist, glaube ich, der Begriff von Schienenspieler.
Wer ist dein Lieblingsschienenspieler?
Mein Lieblingsschienenspieler derzeit, boah, schwierige Frage.
Es gibt gar nicht mehr so viele richtig gute.
Nee, gibt nicht mehr so. Also keinen, der, wie ich finde, heraussticht.
Trent Alexander-Arnold vielleicht?
Ja, der.
Aber das ist auch kein klassischer Schiene. Nee.
Ich denke mal drüber nach. Vielleicht im Laufe des Podcasts, wenn es rein, werf ich es einfach
noch
rein.
Dazu, aber ja. Ich glaube, der DFB hat da so ein bisschen die Herausforderung, dass man sofort immer an die Nationalmannschaft denkt. Dann dieses eine Produkt, was ja nur eines von ganz vielen Puzzleteilchen auch bei euch ist. Der DFB ist ja viel mehr, ja. Und Holger, wie schwer war es oder ist es für euch, dieses Bild zu erweitern, und wie soll euer neuer Markenauftritt dabei helfen?
Das ist ja so ein bisschen das Ergebnis auch aus unserem Prozess, den wir haben, dass der DFB nach außen hin ein Stück weit als Blackbox wahrgenommen wurde. Was tun wir eigentlich? Mhm. Da hilft uns jetzt die neue DFB-Strategie für 2030, weil dort kommen die Inhalte ja her, an denen wir uns ja auch in der Markenprozess orientiert haben. Was muss ich dieser Strategie quasi zur Verfügung stellen aus einer Markenperspektive, damit sie sichtbar und erlebbar wird? Und genau deswegen haben wir gesagt, die Dachmarke ist klar zu trennen von allen anderen Produkten. Die Dachmarke ist im Kern eigentlich das, was der Verband zusammen mit den Landesverbänden für den Amateurfußball tut. Auf dem Platz und neben dem Platz. Also dieses Kulturgut Fußball, was es in Deutschland gibt, zu fördern, weiterzuentwickeln. Und genau da haben wir eben den Fokus drauf gelegt.
Ja. Julia, jetzt aus deiner Markenperspektive, wie gefährlich ist das für Organisationen, wenn sie nur oder größtenteils über ihr bekanntestes Produkt wahrgenommen werden? Und hast du vielleicht auch Beispiele, wo das irgendwie ähnlich ist beim DFB?
Beispiel habe ich jetzt nicht, aber als du es gerade anmoderiert hast mit dem Thema, okay, die Fußballnationalmannschaft, die deutsche Fußballnationalmannschaft, habe ich gedacht so, ja, eigentlich ist es nur die Männerfußballnationalmannschaft.
Das kommt auch noch dazu, ja.
Und ich dachte, ja, das ist so richtig, was du sagst, dass es eben darum geht, ein Dach zu schaffen jetzt und aber die Submarken, nenne ich das jetzt einfach mal, dritte Liga, was es da alles gibt, das getrennt davon zu betrachten, aber nichtsdestotrotz den Purpose, den ihr da habt, auch einfließen zu lassen über die Experiences, über das Verhalten. Und prinzipiell würde ich sagen, je nachdem, auf was für eine Organisation du schaust, wichtig ist, dass es Konsistenz hat in irgendeiner Art und Weise. Und dann kann man natürlich eine Submarke oder eine Marke in den Fokus stellen. Wichtig ist aber, dass du das andere nicht vergisst, denn im Zweifel hast du sonst ja einen Missing Link. Ne? Also nehmen wir jetzt mal an, ihr würdet sagen, okay, ich will die deutsche Frauenfußballnationalmannschaft jetzt mehr in den Fokus nehmen, beziehungsweise die dritte Liga, und die ist aber vorher nicht von euch endorsed worden, dann ist es relativ schwer, sozusagen die Gedanken, den Purpose jetzt nicht, aber die Gedanken, die Qualitäten, die Werte und so weiter darauf zu übertragen, in der Außenwahrnehmung. Weil, Thema Intransparenz, kann ich total nachvollziehen, das muss man jetzt in der Wahrnehmung da wirklich auflösen. Und deshalb finde ich es ganz wichtig, dass ihr jetzt sagt, okay, die gehören zum DFB und in welcher Art und Weise. Es gibt Beispiele auch in anderen Branchen, in ganz vielen Branchen, wo tatsächlich immer nur die eine Marke, das eine Produkt, was auch immer im Fokus steht. Aber das hilft nicht, wenn man wachsen möchte oder wenn man ein neues Image kreieren möchte. Von daher gilt es schon darum, in der Markenstrategie und im Management vor allen Dingen zu schauen, okay, was ist eigentlich strategisch der richtige Weg für mich? Mhm. Und wenn man sagt, okay, auch bei großen Zuliefererkonzernen, es gibt dann Carve-outs, da vielleicht dann nicht mehr den Fokus drauf zu legen, ja. Das ist dann auch okay. Also es hängt davon ab, was ist die Strategie eigentlich im Unternehmen.
Ja, wie schwer ist es dann auch jetzt auch an euch beide gerichtet? Ich meine, es gibt dann zu dem bekanntesten Produkt, die Herren-Nationalmannschaft, auch noch alle zwei Jahre ein großes Turnier. Wenn es da beschissen läuft, da wird doch dann wieder alles in Frage gestellt, oder? Dass da wird da, was machen wir hier, ein neues Logo, hat überhaupt nichts gebracht, sind in der Vorrunde ausgeschieden. Bedenkt ihr sowas auch mit oder kapselt ihr euch da total von ab? Letztendlich, ihr habt eine Strategie 2030 und was bei der WM 2026 passiert, hat jetzt für die Marke, ist erstmal egal oder könnt ihr das nicht ausblenden?
Können wir nicht ausblenden, wollen wir nicht ausblenden. Ist ja ein Stück weit auch Fluch und Segen, Emotionen in einer Marke zu haben. Immer wenn es sportlich gut läuft, hilft uns Emotionen, unsere Themen wesentlich besser zu transportieren. Wenn es sportlich nicht gut läuft, ist es viel, viel schwerer, inhaltliche Themen zu transportieren, weil dann ist eben dieser sportliche Misserfolg, der im Vordergrund steht. Und das trifft ja die Nationalmannschaft, das trifft jeden Verein, das trifft jedes Sportunternehmen, dass du eben ein Stück weit dieses Abhängigkeitsverhältnis von der Performance auf dem Platz bist. Nichtsdestotrotz, du musst ja die Arbeit im Hintergrund so geleistet haben, dass im besten Falle, im Erfolgsfall die Mechanismen greifen und idealerweise greifen sie auch negativ. Als Beispiel, wenn wir es schaffen, in der Dachmarke sehr, sehr gut aufgestellt zu sein, dann ist die Fallhöhe womöglich bei einem ausbleibenden sportlichen Erfolg nicht so hoch, weil wir durchaus andere Argumente sichtbar und erlebbar für die Leistung des DFB ins Schaufenster stellen können.
Das kann ich nur unterstützen. Und ich komme zurück zu deinem Punkt, den du vorhin gebracht hast, mangelnde Transparenz. Wofür steht ihr eigentlich? Was ist eure Aufgabe auf und neben dem Platz? Ich glaube, das ist total zentral, um eben auch hier zu sagen, okay, was ist unsere Rolle? Was ist unser Purpose? Ich komme jetzt wieder zurück zu diesem Thema, um dann zu sagen, so, okay, wofür seid ihr verantwortlich und wofür eben auch nicht? Ne, auch diese ganze negative Kritik, die in der Organisation selbst liegt, da könnt ihr nichts für. Also die Marke kann nichts dafür, sondern das sind handelnde Personen in der Marke. Und jetzt kann man natürlich fragen, die handelnden Personen, stehen die für die Marke, ja oder nein? Das ist dann sozusagen das wichtigere Thema, was man eigentlich auch nochmal bearbeiten muss. Also ich finde, die Offenheit, die ihr jetzt habt, auch mit dieser Klarheit, auch mit diesem wirklich meines Erachtens mutigen Schritt, zum Beispiel Schwarz-Rot-Gold, Schwarz-Rot-Gelb wegzunehmen aus dem Logo, das ist cool, echt gut.
Das war also die erste Diskussion, die dann aufkam, so wenn dann die großen Streihälse kamen, die haben unser Schwarz-Rot-Gold da rausgenommen, was soll das, wollt ihr unsere Herkunft leugnen und so, diese Stimmen gab es ja de facto. Habt ihr das geahnt, Holger, dass das kommen wird, wart ihr darauf vorbereitet oder war das dann doch überraschend, die Vehemenz?
Ich weiß gar nicht, ob es vehement war, weil es ja tatsächlich aus einer bestimmten Bubble kam. Von daher, wir waren darauf vorbereitet, weil wir es auch intern diskutiert haben, weil die Fragen liegen ja auf der Hand, wenn ich Schwarz-Rot-Gold entferne. Wir konnten es aber auch dort wieder, und ich weiß nicht, ob das mutig ist, das zu machen, das ist einfach zielführend gewesen, wenn ich eine Trennschärfe haben möchte in meinem Markenauftritt, wofür ist die Dachmarke verantwortlich und wofür ist die Nationalmannschaft verantwortlich, dann zu sagen, das Dachmarkenlogo hat seinen Schwerpunkt im Amateurfußball und ehrlicherweise kennt der Amateurfußball in Deutschland keine Nationalfarben. Wir haben im Vorgespräch auch darüber gesprochen, in der jungen Zielgruppe beispielsweise, also aktive Fußballer, sind es derzeit nahezu 40% Menschen, die einen Migrationshintergrund haben. Und die dürfen zwei Herzen in ihrer Brust tragen. Ja. Nur wenn sie in die Kabine kommen, dann tragen sie Vereinsfarben. Und damit ist es bunt. Und dann brauchen wir keine Schwarz-Rot-Gold. Wir sind eher zurück zu unseren Wurzeln, weil wir 100 Jahre lang grün waren und stärken das und geben dem Amateurfußball Raum für seine eigene Interpretation und Philosophie auf dem Platz.
Wow, das finde ich richtig, richtig toll, dass du das sagst. Und ich finde es richtig schlüssig. Und ich sag, oder ich habe vorhin mutig gesagt, weil das eben aus der Nutzer- oder Konsumentenperspektive eben wirklich so ist, okay, ihr nehmt tatsächlich Deutschland so ein bisschen quasi den Nationalstolz weg. Aber ich finde das total richtig zu sagen, gerade im Amateurfußball, okay, wir wollen dann keinen Stempel aufdrücken, sondern Farben sind für alle da. Und von daher, wenn man das dann zurücknimmt und sagt, okay, grün als die Hausfarbe, cool. Richtig, richtig gut.
Ja, also ich versuche mich auch so zurückzuerinnern und habe dann auch immer so einen Fußball als sehr Multikulti im Kopf. Und das ist genau hier, dieses Setting, Kabine, da kam alles zusammen. Und da war es egal, woher der kommt, was der ist oder sonst das. Ich glaube, bei den Frauen ist es auch so, ich kenne mich da nicht ganz so gut aus, aber bei den Männern ist es so, dass viele auch einen Migrationshintergrund haben, die da in der Nationalmannschaft spielen. Und ich glaube, das macht uns einfach auch als Nation und als Land mittlerweile aus. Und das ist toll, dass wir da so divers aufgestellt sind und da auch wirklich bunt einfach leben. Und dann kann man auch mal das Bunt, in dem Fall Schwarz und Gold, aus dem Logo rausnehmen, oder?
An der Stelle ja. Und an der anderen Stelle, wenn wir über unsere Nationalmannschaften sprechen, Männer, Frauen, U. Und insbesondere im U-Bereich haben wir ja auch eine Anpassung vorgenommen, dahingehend, dass wir die U-Mannschaften, die vorher übrigens in Grün aufgelaufen sind.
Das stimmt.
Alle. An Schwarz-Rot-Gold angepasst haben. Warum? Das kam übrigens aus dem Sport heraus. Das war die Anforderung zu sagen, ich kann ja nicht Leute davon überzeugen, sich für den Verband zu entscheiden, für die Nationalmannschaft zu spielen und Schwarz-Rot-Gold zu tragen, wenn mein ganzer Markenauftritt in einem Grün-Schwarz-Weiß ist. Also bitte helft mir auch an der Stelle, die Kabine in Schwarz-Rot-Gold zu kleiden. Weil das ist ja der Kontaktpunkt emotional. Ich laufe für die U21 auf, ich laufe für die U23 der Mädels auf und ich bin womöglich gerade hin und her gerissen. Deswegen unterstützen wir auch dort und haben alle Nationalmannschaften viel, viel stärker in Schwarz-Rot-Gold gepackt und eine kommunikative Klammer für Deutschland geschaffen. Und dort wird es dann auch gelebt.
Sehr cool, wirklich super. Markenarbeit ist kein Schnellschuss, ja. Hatten wir schon häufiger. Du hast im Vorgespräch Holger gesagt, das hat 14 Monate war das ein Prozess, ja. Wie gesagt, mehr als nur ein Logo irgendwie neu anstreichen, neue Tapete drüber ziehen und dann fertig ist es. Was war die größte Herausforderung in dem Prozess? War es fachlich oder war es politisch? Auch bei euch, wenn ihr als Verbandorganisation seid auch durchaus politisch. Was war da so das Schwierigste und hat die Fußball-WM in Katar das auch beeinflusst, wie ihr da jetzt an das Thema rangegangen seid?
Also fachlich gesehen ist natürlich angestoßen den Prozess. Da stellt man fest, boah, hätte ich den Stein mal lieber nicht hochgehoben. Was wir ja machen wollten, ist, wir wollten eine interne Akzeptanz schaffen und haben erstmal alle Anforderungen und Erwartungshaltungen intern eingeholt. Wir haben unser Leitbild angeschaut, was ein Stück weit der Strategie vorgeschaltet ist. Und wenn ich jetzt daraus nur mal zitiere, die Werte, wir haben Leistung, wir haben Vielfalt, wir haben Verantwortung, wir haben Spielfreude. Und dann brauche ich schon ein gutes Setup an Marken, Designelementen, um alleine diese vier Werte zum Leben zu entwickeln. Und da habe ich noch mit keiner Fachabteilung gesprochen und was deren Bedarfe eigentlich sind nach außen. Das Gleiche haben wir mit unseren Partnern gemacht, das Gleiche haben wir mit Vereinsmitgliedern, mit Landesverbänden haben wir gesprochen. So, und dann wird auf einmal der Blumenstrauß an Erwartungen gigantisch groß. Also wie soll das Zielbild sein an der Marke? Und ja, Katar ist logischerweise ein Baustein gewesen, der fällt aber gar nicht so sehr in den Markenauftritt mit hinein. Das ist eine Haltungsdiskussion, die Kommunikation ist. Da können wir, wie gesagt, stützen und ist auch eher ein Thema der Nationalmannschaft und nicht der Dachmarke. Also fachlich gesehen ist es tatsächlich, diese Reise wirklich konsequent durchzuführen und die Stakeholder, die an der Marke arbeiten, zu hören und deren Erwartungshaltung mit einfließen zu lassen und dann auch zu trennen. Und dann am Ende, was man schon vermutet hat, ist die Komplexität des Verbandes und der Aufgaben, die wir haben, natürlich die größte Herausforderung, das in ein Markenbild zu packen. Das war für uns fachlich die größte Herausforderung, weil ich möchte ja nicht mehrere Markenauftritte haben, sondern eigentlich die Dachmarke stärken. Und dann in-house, du hast es gerade angesprochen, politisch in Abstimmungsprozesse zu gehen, weil wir machen einen mutigen Schritt, der sehr verändernd ist, haben wir natürlich Rückendeckung vom Top-Management gehabt. Also unser Präsident, unser jetzt Generalsekretär, Vorsitzender der Geschäftsführung, Dr. Holger Blask, vom ersten Moment an Befürworter. Und das hilft natürlich im Unternehmen total, wenn die beiden Köpfe sich dem Thema auch annehmen.
Sag mal, würdest du sagen, der DFB in der Organisation ist dann auch so eine Art Konzern? Es hört sich für mich so an, als wäre es auch ganz viel Stakeholder-Management und viel auf die Bedürfnisse eingehen und dann schon die richtigen Koalitionen bilden, um dann tatsächlich auch nach vorne zu gehen.
Ja, also ich würde uns auf jeden Fall als ein Konzern mit Mehrsparten beschreiben. Von daher trifft es das Bild schon sehr gut mit allen Herausforderungen, die es auf Unternehmensseite dann gibt. Und jetzt haben wir vorhin gerade über Emotionalität gesprochen. Jetzt bringt den Faktor Emotionalität noch hinein. Also Konzern, Mehrsparten und Emotionalität. Dann könnt ihr ungefähr vorstellen, wie es bei uns so in der Entwicklung aussah.
Du hast im Vorgespräch, Holger, etwas sehr Interessantes gesagt, wo ich nochmal drauf eingehen wollen würde. Du hast das Thema gesagt, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Das war auch in Verbindung mit der Fußball-WM in Katar. Ja, auch das wiederholt sich jetzt. Kannst du nochmal sagen, warum du das nochmal gesagt hast? Das war so ein bisschen so euer Learning danach, korrekt?
Genau, also Katar hast du dir angetan, merke ich.
Ja, absolut. Ich bin ja kritisch. Ja, ich muss ja auch kritisch
absolut
nachfragen.
Absolut. Ja, also was uns geholfen hat, ist natürlich, das Learning aus Katar war ja, dass wir nicht versuchen sollten, die Probleme über die Nationalmannschaft in einem anderen Land, wo wir nicht Ausrichter sind, zu verändern. Wir haben eine große, große Aufgabe, das Kulturgut Fußball in Deutschland weiterzuentwickeln. Und auch dort reden wir ja über Migration und die findet hier natürlich statt. Wir müssen nur als Verband die Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass Integration bestmöglich stattfindet. Und das können wir am besten in unserem Heimatmarkt mit den Landesverbänden, mit den Vereinen. Und deswegen tun wir gut daran, unsere Arbeit darauf zu konzentrieren. Und wenn man in die DFB-Strategie reinschaut, liegt auch dort genau der Fokus. Und wenn das ein Learning ist, ist er sowohl in die Strategie eingeflossen als auch in unser Markenbild. Und dann hast du eigentlich die besten Voraussetzungen, um da eine Veränderung herbeizuführen.
Aber das Thema Haltung ist natürlich schon wichtig auch, ne? Also von daher, Schuster, bleib bei deinen Leisten, kann ich total unterstreichen. Aber dann für die Zukunft, und ich finde es toll, dass du auch sagst, okay, ihr habt da vielleicht einen Fehler gemacht oder das war vielleicht mehr als unglücklich. Das ist eine Stärke auf jeden Fall auch zu sagen, so okay, was ist nicht gut gewesen. Aber ich glaube, diese Haltung auch aus dem Purpose kommt dann auch darzulegen, das ist trotzdem wichtig. Nur so wird das auch glaubwürdig.
Julia, wie selten ist es oder wie mutig ist es dann auch? Hast du schon mal erlebt, dass Auftraggeber wirklich auch sagen, ah, Schuster, bleib bei deinen Leisten und sagen, ey, wir machen das, was wir am besten können und halten uns aus manchen anderen Dingen irgendwie raus?
Ich als Markenstrategin sage das ganz klar. Also wir definieren zum Beispiel auch Playgrounds. Also das heißt, wozu nehme ich Stellung, wozu nehme ich keine Stellung? Also auch zum Thema, wenn man jetzt im Kosmetikhersteller denkt, okay, Thema Naturkosmetik, Inhaltsstoffe, ich mache es jetzt mal ganz weg von euch, dazu sagen, okay, sollte ich da mich negativ äußern, wenn jemand eben keine natürlichen Inhaltsstoffe nimmt? Nein, wahrscheinlich nicht, sondern es geht darum, schau auf dich. Du kannst trotzdem sagen, so für uns ist es wichtig, aber es geht nicht darum, die anderen zu bashen oder zu sagen, so okay, die anderen müssen sich verändern. Das heißt also, für mich geht es um eine Konsistenz und auch Konsequenz, aber dann nicht im Sinne von, okay, alle anderen sind blöd, wenn die das nicht machen oder alle anderen, die machen es nicht richtig. Das schwächt die Marke auch, weil dann ist das so ein bisschen wie so ein trotziges Kind. Also in der Wahrnehmung, ich meine jetzt nicht euch, aber im Sinne von, okay, die anderen müssen sich verändern. Nein, das ist falsch.
Passiert es noch so häufig, dass Marken mit dem Finger auf andere Marken zeigen? So, oder ist das dann so ein Social-Media-Phänomen, dass es einfacher und schneller geworden ist, Fingerprinting zu betreiben?
Also heute in Deutschland ja auch, wenn wir jetzt über Kommunikation und Werbung reden, dann nicht mehr. Ja. Ist es ja quasi auch verboten, kein Vergleich und so weiter. Ja. Nichtsdestotrotz passiert das hin und wieder auch nochmal über Influencer dann auch. Also das auch besonders zu steuern, ist ganz wichtig zu sagen, wozu nehme ich Stellung, wozu nehme ich keine Stellung, beziehungsweise wie umschiffe ich dann auch kritische Faktoren. Ansonsten, wie gesagt, ist mir wichtig zu sagen, was ist mein Playground, wo kann ich spielen, was ist mein Spiel, bleiben wir jetzt einfach mal beim Fußball. Und was eben auch nicht. Also ich kann nicht gleichzeitig Spieler sein und Schiedsrichter. Das funktioniert nicht.
Das wäre super, ja.
Ja, vielleicht.
Also ich finde das ganz spannend, weil wir über Haltung kommen und Haltung immer mit Marke gleichsetzen. Die Herausforderung besteht ja trotzdem über das Thema Performance. Also das ist bei uns, wir haben vorhin darüber gesprochen, Performance auf dem Platz. Das ist bei Unternehmen auch Abverkaufszahlen etc. Und da gibt es ja so ein Spannungsfeld aus, wie viel Haltung möchte ich haben und wann greifen Mechanismen, dass der CEO, der CMO an Verkaufszahlen gemessen wird. Und dieses Spannungsfeld ist ja immer ganz spannend. Das trifft bei uns zu, das trifft bei Unternehmen zu. So ist der Markt. Und dann kommen Medien hinzu. Medien schreiben, dann kommt soziale Medien mit hinzu, die diskutieren und dann hast du so eine Spirale, in der du dich befindest mit der Marke und da braucht man tatsächlich Playgrounds, die helfen, um da sicher durchzukommen.
Ja. Kritik und es ist ein guter Stichwort zu meinem nächsten Themenblock. Julia, du hast es schon angesprochen, es gibt in Deutschland 82 Millionen Bundestrainer. Ich bin auch einer davon, sage ich ganz offen. Ich weiß sofort, wen ich mit zur WM mitnehmen würde und wen nicht. Ja, das ist ganz klar. Holger, wie geht man persönlich dann mit Kritik um, wenn Marke so emotional aufgeladen ist und es Bundestrainer, Markenexperten en masse gibt? Wie trifft es dich dann auch so manchmal so ein bisschen persönlich, um damit vielleicht mal einzusteigen? Oder kannst du das nach 20 Jahren DFB so ein bisschen jetzt ausblenden?
Das würde ich so gern sagen. Ich würde so gern sagen, nee, ich bin jetzt mittlerweile so abgebrüht. Ja. Emotional berührt mich das gar nicht. Und das ist übrigens auch, das wäre die richtige Einstellung. Würde mir aber ein Stück weit meiner persönlichen Stärke nehmen, ne? Weil ich habe festgestellt, wenn ich da viel von mir selbst reingebe, dann macht das Projekt mehr Spaß und dann wird das auch richtig gut. Und damit bist du sofort emotional mit drin. Von daher kann man es nicht trennen. Und wenn Kritik aufkommt, dann geht man sofort in den Verteidigungsmodus und versucht sich über Herleitung etc. Die Herausforderung besteht ja, sobald du in eine Diskussion gezogen wirst, die nicht auf einer Sachebene ist, sondern auf einer Glaubensebene. Mhm. Und dann kannst du dich an Marke aufreiben. Wenn jemand ein Glaube hat, dass das nicht so ist, dann kannst du es aufgeben. Und in die Diskussion können wir nicht rein. Ich gehe liebend gerne in jede Diskussion rund um Marke mit allen 82 Millionen Bundestrainern hinein auf einer Sachebene. Sobald wir auf einer Emotionsebene sind, versuche ich mich rauszuziehen und es gelingt mir nicht immer.
Das war eine Einladung, oder?
Absolut. Gab es unabhängig von Schwarz-Rot-Gold auch Feedback? Ich weiß noch nicht so lange her jetzt alles, aber Feedback, das euch wirklich auch beschäftigt hat und was euch vielleicht auch ein bisschen überrascht hat? Vielleicht auch positiv?
Ja, positiv. Also wenn du diesen Prozess hast und hast viele, viele Stakeholder intern abgeholt und du launchst und dann merkst du, dass die Früchte deiner Arbeit, dass dann die Leute auch kommen wollen mit der Marke arbeiten.
Ja.
Und sagen, wie kann ich das machen? Wie kann ich das machen? Wie kann ich das machen? Ist das so? Ist das richtig? Also wirklich, die haben gesehen, dass es einen Mehrwert bietet für ihre Arbeit. Dann ist das mega gut.
Ja. Das ist das schönste Geschenk, was man kriegen kann.
Julia, wie wichtig ist gute Kritik für Markenarbeit? Das ist dann auch nochmal so, wenn man damit rausgegangen ist und dann kriegt man Kritik und denkt, fuck, darf das sagen? Da muss ich nochmal nachschärfen, da müssen wir nochmal was machen. Passiert es dann noch immer häufiger, dass man nochmal nachschärft, vielleicht nochmal hier mit dem Pinsel über das Logo geht, um das jetzt mal so salopp zu sagen? Ist das normal und wie wichtig ist das für den Prozess auch danach?
Also ich würde sagen, nein, mir passiert das natürlich niemals. Nein, das ist Quatsch, nein. Egal, was man macht, ob man jetzt ein neues Logo erstellt auf Basis einer Markenstrategie oder ob man sagt, okay, wir haben jetzt eine neue Unternehmensstrategie oder wir haben einen neuen Markenkern, den wir jetzt rausbringen, einen neuen Claim, whatever. Du hast immer Menschen, die du nicht zufriedenstellen kannst.
Ja.
Und idealerweise schafft man das dann, diese Kritiker vorher schon in den Prozess mit einzubinden, um sie quasi zu hören. Und dann ist es aber ganz wichtig, konsequent zu bleiben. Das ist mir wichtig. Man kann immer sagen, okay, wir haben euch gehört und ja, bei einer berechtigten Kritik zu sagen, okay, das war jetzt vielleicht noch nicht so optimal, lasst uns nachschärfen, das passiert aber eigentlich selten. Warum? Weil man in so Prozessen, das war 14 Monate bei euch und das ist gut. Also ne, Markenarbeit dauert manchmal noch länger. Dazu sagen so, okay, nee, alle sind eingebunden, auch die Kritiker und das wird nicht für alle toll sein. Also das ist wichtig. Wichtig mir zu sagen, Marke ist nicht demokratisch. Du kannst alle einbinden, du solltest alle hören und du solltest auch tatsächlich die Bedürfnisse und die Perspektiven mit reinnehmen. Aber letztendlich geht es in dem Kernteam, sei es jetzt Unternehmensentscheider, sei es jetzt Head of Brand, Head of whatever, geht es darum, es muss eine Entscheidung von einer Gruppe von Menschen getroffen werden, die das ganz bewusst auch mit einnimmt, dass es Kritik geben wird.
Ja.
Wichtig ist nur, du kannst es so herleiten, das hast du ja auch gerade gesagt, dass das für alle irgendwie schlüssig wird. Und dann aber auch, und das ist eigentlich der wichtigste Schritt, nachdem du dann so ein Bild hast, ja, ein Zettel, wo drauf steht, ah, das ist unsere Markenpositionierung, das ist unser Kern, das ist unser Purpose, zu sagen, was sind die Schritte, um alle mitzunehmen, um allen dann auch das Werkzeug an die Hand zu geben, das zu leben. Weil das ist das, was wir wollen. Also von daher, ja, Kritiker gibt's immer und idealerweise schaffst du die vorher einzubinden, um dann zu sagen, so, okay, wie gehen wir damit um? Und dann, ich will's nur kurz sagen, ist es so, dass du Brand Ambassadors haben wirst und du wirst auch Brand Hater haben, immer noch. Und dann musst du halt in der Organisation auch schauen, was du mit diesen Personen machst. Thema KPIs. Weil insbesondere in der Markenführung geht es ja nicht nur darum, zu sagen, so okay, wir haben die Marke jetzt, um mehr Performance, mehr Umsatz, mehr was auch immer zu schaffen, sondern es geht auch darum, idealerweise in das KPI-Set von Unternehmen dann auch Markenwerte zu zeigen. Also wie verändert sich das Brand-Image zum Beispiel, Markentrackings und so weiter, da das genau abzufragen. Also es ist multifaktoriell. Entschuldigung, du wolltest was sagen,
Holger. Ja, Holger zuckt schon.
Der zuckt schon.
Also unterstützen, ich gebe mir so ein inneres Halleluja, wenn jemand sagt, Marktführung ist nicht demokratisch.
Ja, das bleibt bei mir auch hängen. Naja, ja, damit gehe ich heute schlafen.
Weil es auch vollkommen richtig ist. Aber jetzt kommen wir wieder zur Rolle. Du bist ja Schienenspieler, habe ich ja gesagt.
Welcher denn jetzt?
Ich arbeite
Entschuldigung. Ja.
Hakimi zu seiner besten Zeit.
Ja, ja.
Hakimi, beim BVB.
Stark, tatsächlich. Aber ich komme noch mit einem, der besser ist. Glaube ich.
Entschuldigung, wir haben dich rausgebracht,
Holger. Nee, habt ihr nicht. Wenn du das Profil erarbeitet hast und als Schienenspieler. Und dann musst du ja aber, und das ist dein eigenes, weil du kein Selbstzweck bist, wie schaffst du es, deine Stakeholder mit ihren Inhalten stärker und sichtbarer zu machen? Mhm. Und wenn dir das nicht gelingt, dann muss ja selbst quasi im Dialog mit den Kollegen und Kolleginnen so ein bisschen der Rückschluss kommen, oh, wir müssen, glaube ich, ein bisschen was nachbessern, weil ich möchte ja diese Botschaft transportieren, ich möchte ja diesen Inhalt transportieren. Und wenn ich nicht ankomme mit der Botschaft, dann müssen wir womöglich nochmal feinjustieren. Von daher, kritikfähig sollte man immer sein. Ich lege noch einen nach, irgendjemand hat mir mal gesagt, Mark is always beta. Ja. Von daher, für die Marktverantwortlichen logischerweise, von daher muss man immer ein offenes Ohr für Kritik haben.
Aber man muss doch dann irgendwann sagen, nee, das reicht jetzt dann auch, wenn Marke nicht demokratisch ist, oder? Also dann muss man sagen, nee, das haben wir für uns jetzt so entschieden und wir ziehen das jetzt auch durch.
Das ist richtig, die Konsequenz ist da, aber nichtsdestotrotz eine Marke hoffentlich, und deshalb finde ich das mutig, dass ihr das sagt, so nach 125 Jahren eben auch zu sagen, neues Logo, ich weiß nicht, wie lange das alte sozusagen genutzt wurde, zu sagen, wir stellen uns dem Wandel und wir updaten uns, damit wir sozusagen unsere Werte jetzt moderner, zielgerichteter und vielleicht auch mehr welcoming für alle Menschen, die es da draußen gibt, die wir erreichen wollen, auch zu schaffen. Also von daher, eine Marke ist keine demokratische Entscheidung und auch diese Strategie gilt für, keine Ahnung, ein paar Jahre oder wie auch immer. Nichtsdestotrotz ist eine Marke nicht statisch im Sinne von, das gilt jetzt für immer und ewig, das wäre fatal, weil die Welt darum ändert sich ja.
Ja.
Also sprich, die Werte und der Purpose sollten stabil sein, aber alles andere sollte man dann auch anpassen, wenn es nötig ist.
Wir kommen nicht um das Thema AI rum. Julia, jetzt mal rein aus Markensicht. Mhm. Wo hilft AI, Marken konsistenter zu werden und wo kann sie Marken auch schaden, wenn beispielsweise die Haltung fehlt?
Ja, also da würde ich gerne ein bisschen ausholen, weil AI ist jetzt auch einfach in den Raum geworfen. AI kann ja vieles sein. Und wenn ich jetzt schaue, was wir typischerweise im Kommunikationsbereich, im Markenbereich über AI oder wovon wir reden, ist es auf der einen Seite das Thema fürs Markenmanagement oder Kommunikationsmanagement, da auch Konsistenzchecks mit Agents zum Beispiel zu schaffen oder eben mit Tools, die einfacher schauen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber das DFB-Logo prangt ja auch überall. Da gibt es Tools, die mittlerweile dann Websites zum Beispiel scrapen und so weiter und sagen so, okay, hier muss eine Anpassung passieren. Das ist das eine. Also das ist super.
Da
also
hilft für die schneller Konsistenz. Zu arbeiten.
Absolut. Ja. Auf der anderen Seite ist ja AI, und jetzt gehe ich mal weg von euch, weil ich glaube, niemand wird jetzt fragen, wenn ich Fußball spielen will, wo muss ich mich melden, wo kann ich mich umtun? Wird niemand ChatGPT fragen? Weiß ich nicht. Also ich glaube, ist jetzt kein Use Case.
Aber sagt man, zu welchem Verein sollte man wechseln?
Ja, oder so. Ja. Genau, richtig. Und es ist ja so, dass Google ist nicht out. Aber wir stellen fest, dass tatsächlich ChatGPT und Co., also Perplexity, keine Ahnung, sonst wer, gefragt wird, okay, was ist zum Beispiel meine Versicherung oder meine besser die Autoversicherung für mich? Ich lebe jetzt in Köln, habe jetzt einen Sohn, fahre 10.000 Kilometer im Jahr oder ich nenne jetzt irgendwas. Was ist die beste Autoversicherung für das Auto, das ich gerade fahre? Da werden Fragen gestellt.
Ja, ich habe die letztens auch genauso gestellt.
Ja, und was kam raus? Kam die Versicherung raus, die du gedacht hättest, die soll rauskommen?
Weiß ich nicht mehr. Mir ging es nur um den Preis letztendlich. Und es kam dabei raus, dass ich aktuell einfach zu viel zahle.
Ja,
und
das kann ich mir vorstellen.
Und dass ich im Oktober unbedingt wechseln soll, habe ich mir vorgemerkt. Ja,
genau. Also worauf ich hinaus will, ist, dass du natürlich auch da sein musst. Bei LLMs, du musst bei den Anfragen da sein. Du musst deine Marke da eigentlich stärken. Das bedeutet, idealerweise, du setzt dich jetzt schon damit auseinander, wie dein Funnel ist, um zu sagen, okay, ich gebe den ChatGPTs dieser Welt tatsächlich das Format, die Struktur und so weiter und so fort, die sie dann ausspielen und eben meine Marke bevorzugen. Das Wichtige ist aber auch, zweiter Faktor, wie wird denn ChatGPT befördert oder auch gespeist? Und da ist es eben nicht nur die Websites der verschiedenen Anbieter oder Check24 oder sonst wer, sondern auch so Social-Media-Plattformen wie Reddit zum Beispiel, wo dann einfach ganz tief im Netz darüber auch von Bundestrainern, Bundesversicherungstrainern dann vielleicht, darüber geredet wird und gesagt wird, okay, diese Versicherung ist gut, die ist günstig, die eben nicht. Das kommt genauso mit in die Antwort hinzu. Das heißt, als Markenverantwortlicher bist du auch verantwortlich, da das irgendwie zu regeln, weil diese Kundenerfahrungen, Nutzererfahrungen eben auch ausgegeben werden. Also sprich, es ist keine Gefahr, aber im Sinne von, wer ist jetzt hier zuerst da? Wer kann das als am besten steuern? Der wird schon das Rennen machen, die Marke. Aber deshalb meine Frage an dich. guckt ihr auf Social Media, guckt ihr auf Reddit oder sonst wo und schaut, wie wird über den DFB gesprochen?
Tatsächlich tun wir das. Wir haben eine Medienresonanzanalyse, die wir auch ausgeweitet haben auf Social Media. Wir achten darauf. Im Kontext AI, auch da gibt es in unserer Strategie einen Baustein, der nennt sich zukunftssichere Organisation. Ein großer, großer Teil der Stoßrichtung beschäftigt sich mit AI und wie können wir neue Geschäftsfelder dadurch erschließen. Aber auch die Tatsache, jetzt sind wir hier im Amateurfußballverein, wir haben eine neue Trainingsphilosophie für Jugendmannschaften. Wie kriege ich die denn für Leute, die womöglich ehrenamtlich in einem Verein tätig werden und gar keine Trainerausbildung haben? Wie kriegen die schnell Zugang zu dem Wissen, wie ich so eine Bambini-Mannschaft idealerweise betreue? Und dann brauche ich Trainingskonzepte, die leicht verständlich für einen noch nicht fußballbegeisterten Vater, der aber sagt, ich muss ja was machen, von denen es übrigens ganz, ganz viele in Deutschland gibt, momentan rückläufig. Also alle Väter, die hier zuhören, bitte mehr in Vereine gehen und unterstützen. Wollen wir natürlich diese Trainingsphilosophie zur Verfügung stellen, damit das flächendeckend funktioniert. Und wenn wir über Marke sprechen, das habe ich vorhin gerade gesagt, dass wir ganz viele interne Stakeholder mitgenommen haben, sprechen wir aktuell über ein KI-gestütztes Layout-Creator-Tool, wo wir unseren Kollegen und Kolleginnen die Möglichkeit geben wollen, in Berührung mit der Marke zu kommen, diese Sensibilität zu haben, selbst zu gestalten. Und durch diese KI-Lösung bewegt man sich immer im markenkonformen Funnel. Und dann kann ich Kommunikationsmittel, Werbemittel so anlegen, selbst wenn ich im Amateurfußballbereich sitze. Wir haben weniger Arbeit, du bist nicht immer die Markenpolizei, sondern es ist von Anfang an markenkonform angelegt. Und da hilft uns KI hoffentlich total. Also auch da haben wir Großes vor.
Hätte ich dem DFB gar nicht so zugetraut, dass ihr da so fortschrittlich seid. Ja? Man hat ja auch immer so das Bild, Entschuldigung, bei aller Kritik. Ja,
wir reden ja das erste Mal miteinander, Benni.
Verstaubter Verband, die nutzen bestimmt kein KI, um Gottes Willen. Aber cool, vielen Dank. Zum Abschluss gebe ich euch die Aufgabe, jeder noch ein Learning irgendwie mitzugeben, ja, dass wir noch ein bisschen arbeiten müssen gegen Ende hin. Julia, was sollten von dem, was du jetzt heute hier mitgenommen hast, was Holger gesagt hat, was sollten Markenverantwortliche vom DFB lernen, außer mutig zu sein? Das hast du jetzt schon häufig gesagt. Das nehme ich dir jetzt einfach mal vorweg.
Na toll.
Ja, ich bin gemein. Das
ja,
weißt du.
Ist schon okay. Ich verstehe das. Also, den Purpose wiederzuentdecken. Warum gibt es dieses Unternehmen? Warum gibt es diese Organisation? Und dann zu sagen, in die Zukunft gedacht, wie muss ich diese Marke, dieses Unternehmen, diese Organisation eigentlich in die Zukunft führen? Was bedeutet das für meine Markenwerte, für die Art und Weise, wie ich auftrete, für mein Verhalten und damit auch sozusagen für die Experience, die da draußen bei den Menschen, wer auch immer, mit welcher Herkunft auch immer, welches Geschlecht auch immer, welches Alter auch immer ankommt. Und wie du es gerade beschrieben hast, jeden auch mitzunehmen und zu enablen, die Marke dann auch so zu leben, das finde ich total gut. Was mir wichtig ist, ist hier auch nochmal zu sagen, und das lerne ich auch oder das bestätigst du auch und das ist gut. Wie gesagt, wenn man eine Marke definiert hat, ist das der erste Schritt von 1000 Schritten. Also von daher, die Arbeit kommt eigentlich danach. Und deshalb würde ich sagen, die Markenentwicklung, die ihr jetzt gerade hier hinter euch gebracht habt, ist vielleicht sozusagen der Anpfiff. Und jetzt beginnen die 90 Minuten, oder?
Definitiv. Das ist auch so ein bisschen ein Learning, wenn man das so rausziehen will. Wir haben uns ja jetzt ganz viel über Konzeption und Kreation unterhalten und am Ende hast du zunächst mal ein theoretisches Konstrukt, was sich in der Herleitung total toll anfühlt. Und wenn es etwas gibt, wo ich sage, boah, da hätten wir vielleicht früher an später denken müssen, ist es genau dieses The Devil's in the Detail. Also wo sind denn jetzt überall Kontaktpunkte, die ausgespielt werden müssen und was muss ich denn quasi bereitstellen, auch als Marke? Das hört nicht bei Konzeption und Kreation auf, sondern wir müssen diese extra Meile gehen. Wenn ich diesen großen Rebranding-Prozess habe, brauche ich Geschäftsausstattung, Grußkarten, Geschenkekammer. Also das Ding ist astronomisch groß und das ist etwas, also Markenverantwortliche nicht nur im Elfenbeinturm rund um Konzeption und Kreation, sondern geht raus und spielt Fußball.
Toll, das ist ein gutes Schlusswort. Du hast meine letzte Frage an dich jetzt schon beantwortet. Also was sollte man letztendlich auf keinen Fall kopieren? Ja,
das Vorhergesagte.
Ja, genau. Vielen, vielen Dank. Ich könnte noch ein bisschen weiter mit euch reden, vor allen Dingen hier in dem guten Umfeld, in dem wir uns befinden. Vielen Dank nochmal an den MTV München. Danke an dich, Holger, dass du es organisiert hast. Danke an dich, Julia, dass du zum zweiten Mal im Podcast zu Gast warst. Hat mir tierisch viel Spaß gemacht mit euch.
Vielen lieben Dank.
Danke dir.
Ciao.
So, ihr kennt das Spiel. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann folgt dem 12cast auf eurer Podcast-Plattform und schaut auch mal auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Dort bekommt ihr nämlich einen Eindruck von der etwas anderen Aufnahmelocation in der Fußballkabine. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Alle Links und die weiteren Infos findet ihr wie gewohnt in den Shownotes. Servus und bis zum nächsten Mal.
12cast. Über Marken, Medien und die Menschen dahinter.